Gartenradio, mitten im Grünen.
Diesmal geht es um ein Thema, um das ich mich eine ganze Weile lang rumgedrückt habe, obwohl es schon mehrmals gewünscht worden ist. Es geht um effektive Mikroorganismen. Die werden eingesetzt zur Bodenverbesserung, beim Pflanzenschutz, sogar beim Putzen. Für die einen gelten sie als Wundermittel und die anderen winken ab und sagen, alles nicht wissenschaftlich bewiesen. Ich wusste nicht so richtig, wie ich das Thema anpacken soll und bin dann auf Christoph Fischer gestoßen worden, muss man sagen. Ein gestandener Bayer, der sich seit 30 Jahren effektiven Mikroorganismen verschrieben hat. In seiner Firma EM Chiemgau stellt er mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mittlerweile an die 50 verschiedene EM-Produkte her. Ich bin dann einfach mal hingefahren nach Rosenheim, habe mir seinen Betrieb angeguckt und ihn gefragt, was sind effektive Mikroorganismen überhaupt, wie er selber darauf gekommen ist und wie er es geschafft hat, traditionelle bayerische Landwirte, Hobbygärtnerinnen und Gärtner, sogar den Automobilkonzern BMW von effektiven Mikroorganismen zu überzeugen. Von Rosenheim sind es etwa 6 Kilometer stadtauswärts über eine befahrene Landstraße. Ein ganzes Stück von der Straße entfernt sieht man schon von Weitem die Anlage, die auch ein großer landwirtschaftlicher Betrieb sein könnte. 2 große, scheunenartige Hallen stehen sich gegenüber, unten weiß gestrichen, das Obergeschoss mit hellem Holz verkleidet, unter tiefen roten Dächern. Und davor steht Christoph Fischer. Ein freundlicher Mann in Jeans, blauem Hemd, mit rosa und gelben Ornamenten, grauer Weste und zeigt auf einen riesigen Stein.
Und zwar haben Sie ja von unten schon gesehen, dass dieser Weg vom Parkplatz zum Laden so leicht geschlängelt ist. Und der Weg musste sich schlängeln, weil genau auf der geraden Diagonale ein 3,5 Tonnen schwerer Stein liegt.
Ja, ein riesen grauer Findling, 3 Meter lang ist er.
Ja. Und der liegt nicht zufällig hier, sondern den habe ich hier platziert. Und das ist für mich so die Symbolik. Der Stein ist die Sammlung aller Steine, die man mir in den letzten 30 Jahren in den Weg gelegt hat. Und man kann sich an jedem Stein abarbeiten. Man kann jetzt versuchen, den zu zerschmettern und sagen, und der Weg ist so und so muss er sein. Man kann aber auch sagen, ja, man legt den Stein an seinen Platz und macht den Weg drumherum. Ist der Weg ein bisschen lieblicher. Und man spart sich die Energie, um sich positiv irgendwo einzubringen und nicht irgendwo im Gegeneinander zu verfallen oder zu verirren.
Das klingt nach einem beharrlichen Weg. Ich bin gespannt. Für einen besseren Überblick gehen wir erstmal in die linke Halle und dann die Treppe rauf. So, wir gucken in Ihren Garten.
Ja, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil wir sind ja in einem Gewerbegebiet. Aber ich denke, nicht jedes Gewerbegebiet muss gleich von Ferne als Gewerbe erkannt werden. Man kann es auch schön machen. Und wir verbringen hier alle den ganzen Tag in der Arbeit. Und wenn man rausschaut und hat den eigenen Garten vor sich, hat die eigenen Hochbeete, den Kräutergarten, dann hat es schon mal einen Mehrwert, auch in der Mittagszeit, dass man sich im Garten aufhalten kann. Also wir pflegen den Garten selber, veranstalten dann auch die Workshops im Garten hier. Und das ist halt ganz was anderes, wenn das nur eine PowerPoint ist, wenn man mitten im Garten sitzt oder zum Hochbeet geht und sieht, wie das wächst, vermittelt auch gleich mal, um was es geht.
Und ich nehme an, hier gärtnern Sie auch mit effektiven Mikroorganismen.
Ja klar, wir kochen ja einmal in der Woche für unsere Mitarbeiter und alles, was an Blättern oder Schalen eben beim Kochen übrig bleibt, wird zu Bokashi gemacht. Und das kommt dann übers Jahr wieder in die Beete und ernährt die Pflanzen. So der natürliche Kreislauf an sich. Ja.
Dann fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Sie haben ja einen relativ wilden Lebenslauf mit Zivildienst und Kenia und Motorradreiseführer.
Also ich komme aus einer Familie, wir hatten einen kleinen Bauernhof und mein Opa hat sich einen Milchsammelwagen gekauft, damals noch mit den Milchkannen. Wir hatten 2 Touren. Eine ging in die Berge rein und die andere war hier in der Umgebung. Und als wir da nach Sachrang reinfahren sind, da war mitten im Dorf so ein Millibangel, sagen wir, wo sich die Bauern getroffen haben. Und fuhren dann noch ein Stück weiter zu einem einzelnen Hof weiter draußen. Als wir dann zurückkamen, standen die noch immer da und haben geredet, haben gelacht. Und dann haben wir unseren Tank geleert und sind die zweite Tour gefahren. Das waren hier dann die Großbauern. Die hatten damals schon so 40, 50 Kühe. Die Bauern selbst hat man fast nie gesehen, die waren immer beschäftigt. Aber wenn wir sie gesehen haben, dann haben sie gejammert, dass das so schlecht ist und das so schlecht und das. Und ich habe mich als Jugendlicher immer gewundert, warum sind die kleinen Bauern eigentlich so glücklich und zufrieden? Und die, die man meint, die verdienen viel mehr, die sind nicht zufrieden. Und das ist ein Bild, das sich bis heute so erhalten hat, dass Landwirtschaft getrieben ist von Wachstum. Und dieses Wachstum bringt aber meistens nicht die Zufriedenheit.
Aber Sie haben jetzt selber einen ganz schön großen Betrieb.
Ja, ich habe lange eine Philosophie gehabt, intelligent klein bleiben. Aber das lässt sich dann nicht machen. Wenn man in so viele Bereiche vorstößt und die Nachfrage dann kommt, dann wächst der Betrieb automatisch, ganz organisch.
Okay, kommen wir nochmal an den Anfang. Sie haben ja Feinmechaniker gelernt, aber irgendwann ging es dann nach Kenia.
Ja, nach meiner Lehrzeit, ich war bei der Landjugend aktiv, wir haben so Entwicklungshilfeprojekte gefördert. Ich habe hier in Rosenheim im Heilpädagogischen Zentrum mit Behinderten 18 Monate Zivildienst gemacht. Und danach habe ich dann meinen Lehrmeister gefragt, sage, wie wäre das, wenn ich einfach 3 Monate später komme? Ich hätte die Chance und so bin ich dann ja mit gut 19 Jahren 3 Monate nach Afrika, nach Kenia. Habe da in Entwicklungsprojekten ein bisschen mithelfen dürfen. Und als ich dann zurückkam, hat mein Lehrmeister gesagt, ja Fischer, da gibt es so viele Länder, wo unsere Monteure nicht hinwollen. Das machst jetzt du, dir gefällt das. Und so kam ich dann nach Algerien, kam in den Jemen, in den Oman. Hatte aber dann so eine bisschen innere Findungskrise, dachte, Mensch, jetzt bist schon 12 Jahre bei der Firma. Und habe dann gekündigt und habe ein Jahr für mich so Findungszeit genossen. Fußreflexzone-Massagekurs gemacht, Kinesiologie gelernt. Dann habe ich begonnen zu reisen, bin über ein Jahr nach Asien.
Sie waren doch auch Motorradreiseführer.
Ja, das war ich vorher auch noch, stimmt. Ja, hier in den Alpen. Ich habe 6-mal eine japanische Gruppe geführt. Das waren Shin-Buddhisten, also japanische Priester. Die dürfen heiraten, die waren teils mit ihren Familien da. Und als ich dann auf meiner Asienreise war, war ich mit denen ja auch in Kontakt. Und die haben mich dann nach Japan eingeladen. Und so konnte ich ganz Japan kennenlernen. Und zu guter Letzt war ich in Kyoto, das ist die alte Kaiserstadt, und habe da die Zen-Gärten kennengelernt, den Weg der Philosophen. Und da war für mich dann klar, ich will einen Beruf, der mit Erde zu tun hat, der mit Gestaltung zu tun hat und wo ich draußen bin. Und bin dann zurück und habe eine Firma gegründet, Garten- und Landschaftsbau. Und habe sehr viele Teiche gemacht, die damals der allerletzte Schrei waren. Jeder wollte so einen Teich. Und ich habe da das Glück gehabt, ich bin ja gleich in Grünwald, in Nymphenburg gelandet, bei den großen Villen, wo man einmal 200 Quadratmeter Teich macht. Aber es tauchte dann tatsächlich ein Problem auf, nämlich jeder dieser Teiche nach 2, 3, 4 Monaten fing an zu veralgen. Und dann habe ich die natürlich wieder hinzitiert und gesagt, Herr Fischer, wir haben klar das Wasser bestellt. Mein Mann hat in 3 Wochen Geburtstag, dann muss das Wasser klar sein. Dann habe ich begonnen rum zu experimentieren. Irgendwann bin ich auf diese effektiven Mikroorganismen gekommen. Wir haben die eingesetzt und haben gemerkt, ja, da verändert sich was. Es war nicht so schnell, so wie man ein Radio ein- und ausschaltet, aber man hat gemerkt, in dem System tut sich was. Und das hat mich dann in den Bann gezogen. Wir haben dann alle unsere Gewässer so behandelt, haben dann auch mitgekriegt, das kann man auch beim Rasen, bei einer Neuansaat verwenden, man kann es bei den Blumen verwenden. Später dann habe ich auch erfahren, man könnte das auch in der Landwirtschaft verwenden. Und habe halt dann begonnen, bei mir im engsten Umkreis die Landwirte, die um meinem Haus rum sind, zu beraten. Ich habe gesagt, ich habe da was, das kann man in die Gülle einbauen. Die riecht dann nicht mehr so, die ätzt nicht mehr so, fließt besser, wäre doch was. Ja. Und es hat sich sehr langsam entwickelt, weil natürlich die Ausbildung der Landwirte und die Macht der Konzerne, mehr industrielle Landwirtschaft zu betreiben, also das heißt mit viel Handelsdünger und wenn was nicht passt, einfach dementsprechend Spritzmittel.
Also so einen bayerischen Landwirt kann man sich fast nicht vorstellen, dass der sagt, ja, hau mir mal was in die Gülle rein und zahl vielleicht auch noch dafür.
Ja, zumindest nicht auf Anhieb. Am Anfang waren wir schon so die Paradiesvögel. Aber ich hatte dann ein mobiles Labor. Ich bin zu den Landwirten gefahren. Wir haben am Anfang die Temperaturen gemessen in der Gülle in unterschiedlichen Schichtungen, den pH-Wert und haben dann auch auf dieser Ebene belegen können, dass sich da was verändert. Und wenn sich mal in so einer Güllegrube die Temperatur um 5 Grad erhöht und man rechnet das aus, was das für eine Energie ist, die da plötzlich aktiv wird, das hat die Bauern dann schon überzeugt und vor allem die Ergebnisse in der Praxis.
Zum Beispiel?
Dass mehr wächst, dass er mehr Ertrag hat. Damit hat er auch mehr Milch und damit hat er auch mehr Geld. Aber nach 3-4 Jahren kamen dann die Tierärzte auf uns zu und haben gesagt, Herr Fischer, was machen Sie denn da mit den Kühen? Mit den Kühen mache ich gar nichts, ich mache nur die Gülle. Aber als dann 3, 4, 5 Tierärzte immer wieder uns so ansprachen, bin zu den Bauern und habe gesagt, was ist denn mit den Kühen? Letztendlich kam raus, dass die Tierarztkosten gefallen sind, und zwar um 40%. Und dann gab es natürlich bei uns die Überlegung, ja, was ist das? Warum verändern sich die Tierarztkosten? Ja, weil der Grasbestand sich ändert, die Kräuter kommen zurück. Das Gras wird vielfältiger, es ist viel nahrhafter. Die Kühe können sich das rausselektieren, was sie wollen. Und so hat sich das entwickelt, dass wir erst nach und nach verstanden haben, was wir da eigentlich in der Hand haben mit den Mikroorganismen. Dass wir direkt in die Lebensprozesse so positiv wirken können. Und das hat uns halt noch mehr motiviert. Also wir propagieren weniger Kostenersparnis, also im schlechtesten Fall geht es plus minus null aus. Jetzt wenn ich zum Beispiel den Weinbau anschaue, kam auch vor gut 10 Jahren ein Ehepaar zu mir und haben gesagt, haben Sie was für uns, weil meine Frau hat eine Allergie entwickelt, die kann im Weinberg nicht mehr arbeiten. Sie verträgt das Spritzmittel nicht. Und so, ja, schauen Sie raus, wir sind im Grünlandgürtel, für Wein habe ich jetzt nichts parat, aber wir können was entwickeln. Und nach 4 Jahren waren wir so weit, dass er keine Spritzmittel mehr brauchte und auch keinen Handelsdünger mehr. Wir haben also Pflanzenkohle eingebracht, wir haben das Schnittgut fermentiert, so Bokashi, wir haben den Trester wieder aus der Genossenschaft geholt, fermentiert und wieder zurück in den Weinberg und wir haben eine Blattvitalisierung gemacht. Und nach 5, 6 Jahren sitzt man so zusammen und er sagt zu mir nach dem 3. Glas Wein, sagt er, ja Christoph, also das mit deinen Produkten, das ist so ein Nullsummenspiel. Ich gebe fast genauso viel Geld aus, wie ich vorher für Chemie ausgegeben habe. Dann sage ich, ja, aber das war ja nicht der Deal, das war ja deine Frau. Ja, ja, das funktioniert. Natürlich funktioniert das. Sag ich, und außerdem magst du ja einen ganz anderen Wein. Weil der Wein jetzt ganz anders ernährt wird, du hast ja viel mehr Mineralien und so weiter. Ja, sagt er, aber das nützt mir nichts, weil ich gebe ja meine Trauben zur Genossenschaft. Also, ja, dann müssen wir mit der Genossenschaft mal reden. Ja, dann haben wir einen Termin gehabt, eine große, bekannte Winzereigenossenschaft, Marketingchef, Geschäftsführer, Kellermeister, alle an einem Tisch. Und dann habe ich das so erzählt und beschrieben und nach 10 Minuten waren wir fertig. Die haben gesagt, ja, Wein ist Wein und was soll man da für einen Unterschied machen? Und wir waren wieder draußen. Ja, waren wir natürlich alle ein bisschen deprimiert, hatten uns mehr erwartet. Aber in diesem Jahr, das war 2018, war ein extrem trockenes Jahr. Und als der Kellermeister mal bewusst im Ort sich gedreht hat, rundherum sind die Hänge mit dem Wein, hat er gesehen, dass die Felder unten braun gebrannt und die Reben, die Blätter hellgrün und gelb. Aber der Weinberg von den Viertalers sattgrün und dazwischen blüht es, viele Insekten. Dann hat er sich am Sonntag aufs Rad geschwungen und hat geschaut, ob die irgendwie bewässern. Nein. Dann hat er im Herbst einfach diesen Wein separat eingekeltert und im Januar rief er dann an. Herr Fischer, das ist ja ein fantastischer Wein. Ich habe ja da viel mehr Mineralien drin. Das habe ich doch gesagt. Ja, aber das kann doch keiner glauben. Und dann war so eine Weinverkostung Und der Sommelier hat überall so seine Beurteilung abgegeben und dann kam dieser Wein und der war fantastisch. Aber er hat ihn dann zur Seite gestellt und hat gesagt, verarschen können Sie andere. Solche Qualitäten wachsen hier nicht. Und das hat den Wein dann von der Qualität, vom Preis her von 6,90 Euro auf 16,90 Euro angehoben. Dann waren die Genossenschaft erstmal richtig happy. Und dann, als es an die Praxis ging, haben sie gesagt, ja, aber wie sollen wir diesen Wein für 16 Euro verkaufen? Was ist dann der andere? Was sagen wir dazu, wenn die Kunden fragen, warum ist denn der so günstig? Dann können wir doch nicht sagen, ja, weil da so viel Chemie drauf ist. Dann habe ich gesagt, ja, lassen Sie doch den Winzer verkaufen. Herr Fischer, Sie sind so weltfremd. Der wohnt da oben in der Sackgasse. Wer soll da oben Wein kaufen? Dann sage ich, ja, probieren Sie es. Dann kamen die Leute zuerst vereinzelt, haben eine Flasche Wein gekauft, dann drei, dann eine Kiste. Und wer kommt bis heute? Das sind Leute, die allergische Reaktionen auf normalen Wein haben. Aber den können sie trinken und genießen. Und die Marge, die da dazwischen ist, bekommt der Winzer. Jetzt macht's richtig Spaß.
Was genau sind denn diese effektiven Mikroorganismen?
Wir haben in der Mikrobiologie aufbauende, regenerative Mikroorganismen, die jetzt zum Beispiel Fermentationsprozesse unterstützen. Wir haben aber auch degenerative, abbauende Bakterien, die finden wir in Fäulnisprozessen. Und wir haben eine große Gruppe, um die 90%, die sind sozusagen Opportunisten. Die schließen sich denen an, die die Mehrheit bilden. Und mit dem Gedanken von EM versuchen wir eben, diese 5% leicht zur Übermacht zu bringen, dass der ganze Prozess in einen aufbauenden, regenerativen Prozess geht. Und verwenden tun wir hauptsächlich Milchsäurebakterien, Edelhefen und Photosynthesebakterien. Wir sprechen da von einer sich selbst reinigen Mischung. Wenn Sie mit einem Mikrobiologen reden, der sagt, ach, das ist alles Unsinn, die kämpfen dann und einer bleibt übrig. Aber wenn man das geschickt macht, kann man also viele Stämme zueinander fügen. Und das ist dann so gestaffelt, dass die erste Gruppe, unsere Nahrungsgrundlage, die wir geben, Zuckerrohrmelasse zum Beispiel, verstoffwechselt und das, was sie ausscheiden, ist die Nahrungsgrundlage für die nächste Gruppe und was die ausscheiden, wieder für die übernächste und so weiter. Und so bleibt diese Mischung quasi stabil über Jahre und sobald sie dann in den Kreislauf, in den Boden kommt oder in den Darm, wo auch immer, fangen sie an zu arbeiten.
Wie mischen Sie die denn? Haben Sie hier ein Hightech-Labor?
Ja, das können wir jetzt dann anschauen. Natürlich haben wir auch ein Labor. Aber als wir begonnen haben, vor 30 Jahren, haben wir die Produkte mehr intuitiv gemischt. Es gab ja die Idee, die aus Japan damals kam, eben solche Mischungen zu machen. Und da kauft man einfach verschiedene Stämme aus Lebensmittellaboren, mischt die in Gruppen zusammen. Diese Gruppen werden dann wieder mit anderen Gruppen gemischt, bis man so eine Komplexmischung eben von bis zu 80 verschiedenen Stämmen hat. Und vor 7-8 Jahren kam so ein neuer Gedanke. Wir haben gesagt, also ich befasse mich sehr intensiv mit Hildegard von Bingen und die hat ja die Kräuter alle so beschrieben. Und wir wissen, dass auf den Blättern der Kräuter auch Mikroorganismen sind. Und so ist dann dieser Kräutergarten hier entstanden. Das sind 124 verschiedene Kräuter, die sind alle beschriftet. Und wenn die zur Blüte kommen, dann werden sie geerntet und wir holen uns von diesen Kräutern die Bakterien runter. Und haben eben durch lange Versuche herausgefunden, dass die zur Blütezeit auf diesen Kräutern lebenden Bakterien in unseren Produkten eine ähnliche Wirkung entfalten, wie Hildegard von Bingen über die Kräuter geschrieben hat. Und so arbeiten.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Wir haben ein Produkt, das wir nach Hagelschaden einsetzen. Eine Blattvitalisierung, die sofort die Wunden schließt und das Blatt weiter wächst. Wo, wenn das nicht behandelt wird, das Blatt braun und gelb wird und abstirbt. Und das ist ein Produkt, wo sehr viel Beinwell drin ist. Und Beinwell reguliert Strukturschäden. Und so kann die Pflanze sich wieder erholen. Und das haben wir auch hier schon im Umfeld mit Landwirten gehabt. Ein Sojafeld, das war völlig zerstört. Wir sind mit der Drohne drüber geflogen, haben gesehen, ja, das ist platt. Dann haben wir dann 2/3 vitalisiert, 1/3 nicht. Und schon nach einer Woche war der Bauer ganz nervös und hat gesagt, das musst du sehen, das musst du sehen, das ist unglaublich. Und dann haben wir uns 20 Pflanzen hier rausgeholt, 20 Pflanzen da, einfach so im Gehen immer wieder gezupft, die nebeneinander gelegt und dann haben wir schon gesehen, aha, bei dem einen der Durchschuss und dann alles braun und gelb, bei dem anderen derselbe Durchschuss im Blatt, aber verheilt und das Blatt ist grün und fast doppelte Wurzelmasse wie die anderen. Also die Pflanzen sind einfach weitergewachsen.
Und Sie haben eben schon den Japaner erwähnt, Professor Teruo Higa. Ja. In den 80er Jahren ist er auf die effektiven Mikroorganismen gestoßen. Was hat er dann entwickelt?
Ursprünglich hat eine Biobewegung in Japan, Kyusei Nature Farming, schon viele Jahre experimentiert mit Bakterien. Sie haben einfach das nicht hinnehmen wollen, dass man ihr Hauptnahrungsmittel, den Reis, mit so viel Chemie behandelt. Sie haben Mischungen gehabt, aber die waren halt sehr instabil. Und die haben dann, soweit sie eben gekommen sind, dem Professor Higa gegeben. Der ist in Okinawa an der Uni, starke mikrobiologische Abteilung. Und gesagt, kannst du uns das stabil machen? Der hat es dann geschafft und war selber eigentlich gar nicht so der Überzeugte. Aber hat selber sehr viele positive Erfahrungen gemacht, hat dann darüber auch gesprochen. Und so ist das entstanden, dass Professor Higa quasi so zur Leitfigur dieser Bewegung wurde. Und über Kyusei Nature Farming, die in über 100 verschiedenen Ländern Versuchsfarmen haben, um den biologischen Landbau zu verbreitern. So kam dann EM auch in ganz viele unterschiedliche Länder relativ schnell. Zum Beispiel in Thailand ist eine große Farm in Saraburi, wo man jetzt seit über 40 Jahren mit EM arbeitet. Ich war schon zweimal auch mit Landwirten dort für Workshops, wo man einfach sehen kann, was passiert, wenn man das wirklich lange macht. Ja, wo führt das hin?
Haben Sie den mal kennengelernt, den Professor?
Ja, selbstverständlich. Wir hatten ja hier auf der Fraueninsel eine internationale EM-Festa, hat sich das genannt. Da waren auch aus fast 120 verschiedenen Ländern Besucher da. Und war natürlich der Hauptgast Professor Higa, weil Higa hat ja ein interessantes Buch geschrieben, EM, eine Revolution zur Rettung der Erde. Und in diesem Buch zitiert er, ich habe das nicht erfunden, sondern ich habe es gefunden. Aus dem Grund wird es auch nicht patentiert. Und das hat mich damals fasziniert, dass man sich für was engagiert, was eigentlich dem Gemeinwohl dient.
Auf der anderen Seite bläst Ihnen ja ab und zu auch der Wind ins Gesicht, weil von der Wissenschaft, also es wird wenig untersucht und wenn es Studien gibt, Sie runzeln schon die Stirn, dann heißt es, das könnte jetzt sein, dass die Pflanzen besser wachsen, könnte aber auch Standortfaktor sein oder es könnte auch die Nährlösung sein, in denen die Mikroorganismen sind. Wie gehen Sie damit um?
Da lernt man auch dazu. Natürlich bin ich anfangs mit unseren Ergebnissen sofort nach Weihenstephan und gedacht, da sind die Professoren, deren Thema das ist. Aber das merkt man dann schon, dass die da gar kein Interesse haben. Ich hatte mal einen Vortrag und da ist mir schon während des Vortrags ein Mann aufgefallen, der immer mitgeschrieben hat. Und zum Schluss hatte er da 15 Punkte auf seinem Zettel stehen und gleich bei der zweiten Frage war er schon mit der Hand oben. Und dann hat er gesagt, Herr Fischer, Sie haben behauptet, das. Erklären Sie mir mal, wie, warum und wieso. Dann habe ich gesagt, Sie sind sicher Wissenschaftler oder Professor. Jawohl. Ja, dann haben Sie aber das Spiel nicht verstanden. Ich bin Landschaftsgärtner und ich habe eine Idee und eine Vision. Und wir erzeugen Nutzen für die Landwirte. Und wenn Sie jetzt noch wissen wollen, wie das funktioniert, dann ist das Ihr Job. Warum tut sich die Wissenschaft so schwer? Weil die Wissenschaft immer mit fixiertem Untersuchungsmaterial arbeitet. Ich habe den Stand jetzt und da schaue ich jetzt rein und da sehe ich das und das und das. Wir arbeiten mit der Lebendigkeit. Unsere Mischungen sind so komplex. Die wenigsten Wissenschaftler wissen, dass wenn sie heute in ein Produkt von uns schauen, und es geht ja mit Gensequenzierung relativ leicht, dass man so einen Scan macht, was sind da für Bakterien drin. Diese Untersuchungsmethoden gibt es. Wir hatten auch in Weihenstephan über viele Jahre Kontakt mit einem Speziallabor, die diese Gensequenzierung durchführen konnten und die sagten uns genau, welche Stämme da drin sind. Das Projekt hat man dann eingestampft, wird nicht mehr gemacht. Aber wenn ich öffentlich konfrontiert werde, das Erste, was mir die Wissenschaftler sagen, ja, bei EM weiß man ja gar nicht, was drin ist. Also ja, aber Sie könnten es wissen. Es ist doch so einfach. Aber was man nicht bedenkt, dass die Mikrobiologie sich wandelt, dass das ständig in Bewegung ist. Wenn wir jetzt ein Produkt haben, wie zum Beispiel unseren Bodenverhänger, wo wir ganz viele native Bakterien drin haben, eine extreme Vielfalt. Und ich mache jetzt eine Flächenrotte, wo ich zum Beispiel eine Zwischenfrucht in den Kreislauf reinbringen will und sprühe da 100 Liter pro Hektar bei dem Fräsvorgang mit drauf. Dann sind von diesen 120 verschiedenen Stämmen vielleicht nur 8 in dem Moment gefragt. Aber schon 2 Wochen später treten die wieder zurück und die nächste Gruppe ist dran, diese stabilisierte Organik jetzt so zu verstoffwechseln, dass es für die Wurzeln aufnehmbar ist. Aber diesen Stoff dann von Punkt A zur Wurzel Punkt B zu transportieren, das machen wieder andere. Immer die, die jetzt gefragt sind, sind dann plötzlich massenhaft vorhanden. Und wenn deren Job gemacht sind, sind plötzlich andere massenhaft vorhanden. Und jetzt kommt es darauf an, wann ich da reinschaue. Und wenn ich nur einmal reinschaue, sage ich, oh, das ist ja alles nur Milchsäure. Was soll denn das? Ist doch nichts Neues.
Warum interessiert sich Ihrer Meinung nach die Wissenschaft nicht dafür?
Wenn man jetzt unsere Universitäten anschaut, ist es ganz deutlich die Drittmittelförderung. Das heißt, wenn Sie einen Forschungsauftrag unterbringen wollen, dann müssen Sie von außen Mittel mitbringen. Und das ist jetzt ein Konzern sowieso. Und der sagt, okay, forsche in diesem Bereich, ich bezahle dir dort 2/3 von deinem Forschungsauftrag. Und dieser Forschungsauftrag sollte dann schon in die Richtung positiv ausfallen, wie er finanziert wurde. Sonst hätte ja der kein Interesse, das zu finanzieren. Und dieses System hat bewirkt, dass wir nur noch die Dinge anschauen, wo große Firmen wollen, dass sie angeschaut werden. Und wenn ich mir vorstelle, wo wir vor 30 Jahren waren, in der Mikrobiologie, in der Erkenntnis, und hätten jetzt da 30 Jahre mit dieser Intensität drauf geschaut, wie wir auf andere Dinge geblickt haben, dann hätten wir durchgängig eine ökologische, super funktionierende Landwirtschaft in ganz Europa.
Also eins habe ich auf alle Fälle schon begriffen. Christoph Fischer ist ein gnadenlos guter Erzähler. Wir stehen immer noch auf dem Balkon und ich könnte ihm auch noch ewig zuhören, aber ich bin ja auch gekommen, um mir anzugucken, was sich im Garten so mit EM anfangen lässt. Also gehen wir die Treppe wieder runter ins Erdgeschoss, in den Shop, in dem in hellen Holzregalen Flaschen, Erden, sogar Eimer lagern.
Fangen wir vielleicht hier an der Ecke an, dann ist es chronologisch. Das EM Aktiv ist, das war das Einzige, was es vor 30 Jahren in Deutschland gab. Ein klassischer Bodenhilfsstoff.
Also den kippe ich einfach auf den Boden?
Ja. Was wir dann weiterentwickelt haben, das ist das Bodenagil. Ähnliche Basis wie EM Aktiv, nur ergänzt mit den vielen, vielen nativen Bakterien, die wir von den Kräutern holen.
Wie benutze ich die denn?
Im Herbst oder zeitig im Frühjahr geht es darum, dem Boden einfach nochmal Mikrobiologie mitzugeben und auch die entsprechenden Mineralien. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir im Laufe der Jahrzehnte gewonnen haben. Mikrobiologie ist nicht alles. Wir brauchen auch die Mineralien dazu. Und darum empfehlen wir im Herbst oder im zeitigen Frühjahr einfach mal EM ins Gießwasser mit reinzugeben und Mineralien auszubreiten, dass der Boden das aufnimmt, einbaut und dann parat ist. Und dann im Frühjahr habe ich natürlich zuerst mal ein bisschen Bodenlockerung, was nicht heißt umgraben. Bestenfalls habe ich über den Winter eine Mulchdecke drauf gehabt und habe Bokashi vergraben, sodass das Bodenleben während der ganzen Phase, wo es nicht tiefen Frost hat, auch aktiv sein kann. Dann ist der Boden im Frühjahr schon belebt. Und wenn ich dann im Frühjahr habe neue Pflanzen, dann tauchen wir die zuerst. Wir machen ein Tauchbad, wo wir ein bisschen Gesteinsmehl nehmen oder Frohwuchs, das ist so eine Mineralienmischung, und EM oder Bodenagil und tauchen den ganzen Wurzelballen ein und pflanzen das dann in die Gartenerde.
Und Sie haben schon ein paar Mal erwähnt, Bokashi. Haben Sie da einen Tipp, wie gehe ich da am besten vor?
Gehen wir darüber, da sehen wir jetzt verschiedene Eimer. Diese Eimer gebe ich einfach mein Grüngut rein, besprühe das ein wenig, kann auch hier ein bisschen Pflanzenkohle mit draufstreuen, damit die Nährstoffe noch besser gebunden sind. Und das bringe ich dann im Garten regelmäßig aus. Hier unten sehen Sie, habe ich einen Verschluss, da ist ein Sieb. Der Sickersaft kann nach unten sinken. Dann kann ich das als flüssigen Pflanzendünger verwenden. Ich kann das in Reihen quasi zwischen den Pflanzen in den Boden einbringen. Ich bringe es nicht direkt an die Wurzel. Oder ich kann es auch zum Beispiel in einen Blumentopf einbringen und stelle den Blumentopf, den ich voll stopfe mit Bokashi, dann umgekehrt an die Pflanzen ran, die die Nährstoffe dann über die Würmer bekommen. Die Würmer kommen hoch, holen sich die Nährstoffe und transportieren es letztendlich zu den Pflanzen. In den Bokashi-Eimer kann alles rein, was in der Küche einfach übrig bleibt. Die Kartoffelschalen, die Apfelschalen, die Gelbrübenschalen, wenn ich einen Salat putze, auch der Kaffeesatz. Und immer wenn ich hier öffne, das ist ein luftdichter Verschluss, sprühe ich eben mit der Sprühflasche ein bisschen EM drauf, kann man mit so einem kleinen Löffelchen ein bisschen was Kohle drüber streuen und dann mache ich wieder zu und lasse das weiter fermentieren. Wenn der Eimer voll ist, stelle ich den zur Seite, lasse den noch eine Woche fermentieren und dann nutze ich in der Zeit einen zweiten Eimer und dann kommt der in den Garten. Also immer noch ungefähr 2-3 Wochen Fermentation kommt es in den Garten und so ernähre ich den Garten das ganze Jahr über.
Die Pflanzenkohle, ja. Was bringt mir die denn in Bokashi ein?
Die Pflanzenkohle haben wir entwickelt eigentlich für die Landwirtschaft aus dem Gedanken heraus der Terra Preta. Das ist ein uraltes System, das man im Amazonasgebiet entwickelt hat vor 5000 Jahren. Und diese Terra Preta-Erden sind berühmt geworden, als man sie entdeckt hat vor ungefähr 15 Jahren, dass sie extrem fruchtbar sind. Man hat es dann nach und nach so erforscht und herausgefunden, dass das Geheimnis war, dass man eben die Organik fermentiert hat und Pflanzenkohle dazwischen gestreut hat. Und die Pflanzenkohle ist ja, also wenn der Baum wächst, er macht Photosynthese und baut quasi den Kohlenstoff in seine Struktur, ins Holz ein. Und wenn Sie das Holz unter Sauerstoffarmut verglühen, dann bleibt die Struktur des Kohlenstoffs erhalten. Das heißt, ungefähr 60% des Kohlenstoffs werden fixiert in der Kohle. Und in diese Struktur packen jetzt die Mikroorganismen Nährstoffe rein und fixieren sie mit Gelatten. Und wenn sie das jetzt in den Boden bringen, dann kann es regnen, es kann schneien, die Nährstoffe gehen nicht raus. Erst die Pflanzenwurzel ruft diese Nährstoffe dann ab. Aber die Pufferfähigkeit der Holzkohle im Boden bleibt erhalten. Also auch Gießwasser zum Beispiel bleibt im Boden besser gepuffert und ist dann in Trockenzeiten zur Verfügung.
Und Sie haben ja eine eigene Pflanzenkohlefarm in der Eifel.
Ja.
Und da werden die ein Jahr lang in effektiven Mikroorganismen gebadet.
Ja, und dann lagern wir die Kohle 1-1,5 Jahre im Freien, bis sie komplett besiedelt ist. Und wenn ich jetzt die reingebe in den Bokashi-Eimer, ist sofort die Mikrobiologie da und Nährstoffe werden sofort gebunden. Also was ich Ihnen noch vorstellen will, das scharfe Blond. Das ist jetzt eine Fermentation auf Basis von Ingwer, Chili, Knoblauch und Pfeffer und ist jetzt gedacht, um Schädlinge abzuwehren. Und zwar, wenn Sie jetzt zum Beispiel beißende Schädlinge an den Pflanzen haben und wollen jetzt biologisch gärtnern, dann können Sie das scharfe Blond verwenden. Wenn Sie das riechen, das ist wirklich sehr intensiv.
Lecker, ehrlich gesagt, könnte eine Salatsauce sein.
Ist es ja eigentlich auch. Also ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Vor Jahren kam ein junger Mann zu mir in den Laden, greift so nach 5 Liter EM Blond, hat das Geld schon abgezählt in der Hand. Und ich frage ihn nur so, sag ich, ja, wie viel Hektar habt ihr denn? Das ist ein Hochkonzentrat. Sagt er, Hektar, wieso? Ich bin von der Jungbauernschaft, wir haben wieder unser Grillfest, wir legen das Fleisch damit ein. Das heißt, er hat es verstanden. Eigentlich ist es ein alternatives Fungizidspritzmittel. Aber ich kann es trinken. Ich kann mein Fleisch damit einlegen.
Aber was macht es denn auf dem Fleisch? Ich meine, da habe ich ja keine anknabbernden Insekten dran.
Nee, aber ich habe Knoblauch, Pfeffer, Ingwer und Chili. Mit dem kann ich das einlegen.
Also das könnte ich auch in Öl mit Pfeffer, Ingwer und Chili. Da
ja, aber hier
ich
ist ja schon alles fertig. Und wenn ich einen Grillfest mache für ein paar hundert Leute und sage, ich hole mir da einen Kanister und fertig.
Muss ich da nicht aufpassen? Ich könnte ja jetzt wahrscheinlich nicht jedes Produkt von Ihnen, effektive Mikroorganismen, schlucken.
Es gibt keins, was giftig wäre.
Auch die Putzmittel
nicht? Auch die Putzmittel nicht. Ja, das ist nicht der beste Geschmack, aber es geht eigentlich nur darum, ich könnte es. Und dann muss ich auf sowas auch nicht aufpassen, wenn die Kinder mal rankommen. Wenn wir gerade von den Putzmitteln reden. Der Gedanke ist ja ein anderer. Ich habe meinen Haushalt, ich ernähre mich vielleicht biologisch, ich passe auf, sogar beim Deo, was ich mache. Aber das Mikrobiom des Hauses, das habe ich überhaupt nicht im Blick. Und ich putze da jeden zweiten Tag und alles, was da verdunstet, muss ich wegatmen. Das denken wir so, ja, das ist halt so und so bleibt es auch. Nein, wir produzieren ein Reinigungsmittel, das schon bei der Produktion keine Abfälle, keine Giftstoffe oder irgendwas entwickelt. Wenn ich das benutze, muss ich mich nicht schützen, brauche keine Handschuhe. Wenn die Kinder da drankommen, ist kein Problem. Aber jetzt kommt der Zusatznutzen. Wenn ich mit dem Putzen fertig bin, kann ich das Putzwasser benutzen, meine Pflanzen zu gießen. Oder wenn die alle gegossen sind, ich gebe es in die Toilette, es reinigt mir die Rohre von der Toilette. Und das ist die Philosophie, die dahinter steckt, dass wir die Dinge, die wir im täglichen Leben tagtäglich benutzen, so gestalten, dass sie selbst Nutzen schaffen und nicht schaden. Weil wenn wir das nicht verändern, schaden wir der Erde alleine durch das, dass wir da sind, weil wir täglich dieses oder jenes in die Umwelt abgeben, was der Umwelt nicht gut tut.
Aber es tut sich was in der öffentlichen Akzeptanz, meint Christoph Fischer, während wir weitergehen.
Früher waren wir in kleinen Bioläden und viel im Privatbereich, was jetzt immer noch so ist. Aber es kommen größere Läden dazu, es kommt auch der ganze industrielle Bereich dazu, bei der Reinigung zum Beispiel. Wir haben mehrere große Betriebe jetzt mit über 4000 Mitarbeitern, die komplett den Betrieb probiotisch reinigen. Und der Betriebsarzt mit eingeschaltet ist, sie das alles dokumentieren und anschauen, sehen, wie die Krankheitstage der Reinigungskräfte zurückgehen. Sowas macht einfach Spaß. Und das jetzt bei großen Betrieben, zum Beispiel BMW, das neue Werk, werden wir komplett probiotisch reinigen. Da braucht es Zeit, die Leute einzuschulen, das alles zu koordinieren. Es ist ja so, wenn Sie heute einer Putzfrau eine Flasche in die Hand geben, da sind zwei Totenköpfe drauf und ein Ätzzeichen, dann nimmt sie das und putzt. Aber wenn Sie ihr was in die Hand geben, das biozertifiziert ist und probiotisch, dann braucht sie eine Schulung. Und das müssen wir leisten. Und auch die Verantwortlichen bei so großen Betrieben sind sich noch nicht ganz sicher, mache ich da alles richtig? Kann mir da nichts passieren, wenn ich jetzt den normalen Pfad verlasse? Aber BMW will zum Beispiel sehr nachhaltig dieses Werk betreiben. Es wird sogar die Fassade außen begrünt. Extrem viele Bäume auf dem Werksgelände. Und bei manchen Dingen kann man nicht aus, das ist einfach Industrie. Aber jetzt zum Beispiel bei der Reinigung brauche ich keine Chemie. Das kann ich anders machen. Und das erfordert Zeit und Achtsamkeit mit den Menschen, einfach diesen Weg gemeinsam zu gehen.
Nachhaltig reinigen, nachhaltig gärtnern, nachhaltig mit der Umwelt umgehen und gemeinwohlverträglich handeln. All das hat sich Christoph Fischer auf die Fahnen geschrieben. Sein Betrieb ist einer von mittlerweile 600 Unternehmen, Vereinen, Kommunen und Städten, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Darin wird wirtschaftlicher Erfolg nicht nur am Profit gemessen, sondern auch am ökologischen und sozialen Handeln. Die Vision ist, dass eine gute Gemeinwohlbilanz eines Tages zum Beispiel zu Steuervorteilen oder günstigeren Krediten führt, sodass nachhaltige und verantwortliche Produkte billiger werden als solche, die Umwelt und Gesellschaft schaden. Und beim Rundgang durch Labor, Produktion, Büro und Logistik habe ich bemerkt, dass wohl auch der respektvolle Umgang mit Menschen einfließt in die Gemeinwohlbilanz. Bei Christoph Fischer natürlich inklusive EM-Einsatz. Da sind ja auch überall Fotos von den Mitarbeitern und so ein Plakat, da steht drauf Freundlichkeit und Akzeptanz und Problemlösung und Ehrlichkeit. Also es heißt ja, dass Ihnen die Atmosphäre im Betrieb, das ist ja auch ein kleiner Mikroorganismus, genauso wichtig ist wie die Produkte.
Ja, das ist wie mit dem Garten. Wir verbringen hier alle unsere Lebenszeit. Und das funktioniert nur, wenn die Leute auch miteinander gut auskommen. Ein gutes Arbeitsklima ist nicht, was man sich kauft und hinstellt, sondern das lebt durch die Mitarbeiter und auch natürlich durch die Geschäftsführung. Wir machen da bewusst viele Gespräche drüber, wie wir miteinander umgehen, wie wir die Räumlichkeiten gestalten können, dass es jeder sich wohlfühlt, wie wir die Pausen gestalten, wie wir Probleme miteinander ansprechen. Aber genauso wichtig ist, wie gehen wir mit unseren Kunden um? Nicht jeder, der bei uns jetzt in der Beratung anfängt, hat viel Erfahrung mit Kundengesprächen und ist vielleicht mal schlecht drauf oder hat sich über irgendwas geärgert. Und da machen wir bewusst auch Seminare oder wie jetzt dieses Plakat, wo man einfach mal hinschreibt, was ist unsere Philosophie? Wie machen wir das, dass wir den Kunden beraten, aber dass es kein Verkaufsgespräch wird, sondern dass der Kunde frei entscheidet, was er letztendlich dann macht. Das ist ein ständiger Entwicklungsprozess, das hört nie auf.
Aber ein Spray gibt es da keinen.
Ja, die Wolke 7 ist da schon sehr nützlich. Ich habe gestern eine Mutter und ihre ältere Tochter beobachtet, wie sie so im Laden gingen. Und dann sagt die Mutter, was willst du jetzt mit der Wolke 7? Was ist denn das? Mama, da sprühe ich mich am Abend ein, wenn ich so von der Arbeit komme, bin ganz aufgewühlt. Sprühe mich ein, dann werde ich ruhig und schlaf ein.
Ach, das gibt's wirklich? Das ich gibt's dachte, wirklich. Ich mache einen Witz.
Nein, die Wolke 7 ist eins unserer ältesten Produkte, ist tatsächlich ein Energetikspray, das Harmonie unterstützt.
Ob die Wolke 7 allerdings aktiv für ein gutes Betriebsklima versprüht wird, das weiß ich nicht. Anscheinend scheint das Klima aber zu stimmen. Mittlerweile ist auch die nächste Generation bei der EM Chiemgau eingestiegen. Sohn Vinzenz und Tochter Linda arbeiten zusammen mit Christoph Fischer, seiner Frau Anne-Rose und der Belegschaft daran, den Einsatz von effektiven Mikroorganismen weiter auszubauen. Ein paar Bilder und den Kontakt gibt's wie immer auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank für die tolle Unterstützung, fürs Weitersagen, fürs Abonnieren und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie's gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Zipammer. Gartenradio Ausblick.
Die Baumschule Späth galt mal als die größte Baumschule der Welt. Im Jahr 1720 wurde sie gegründet. Mit über 300 Jahren ist sie auch die älteste Baumschule Deutschlands. Franz Späth reiste selbst um die Welt und sammelte tausende exotische Gehölze, die man zum Teil heute noch bewundern kann. Die Späths planten auch Gärten, unter anderem den 4000 Quadratmeter großen, spektakulären Dachgarten auf dem Karstadtgebäude in Berlin, der im Jahr 1929 als Großstadtwunder galt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Späthsche Baumschule enteignet und zu einem volkseigenen Betrieb der DDR, kam dann nach der Wende wieder in den Besitz der Familie zurück. Und wir werden beim nächsten Mal von dem heutigen Geschäftsführer Holger Zahn die außergewöhnlichen Geschichten rund um diese 300 Jahre alte Gärtnerei hören.